Als die Tatsachen und ihre Zusammenhänge immer offensichtlicher wurden, entdeckte man eine Kreatur, die die Existenz der lederartigen Fetzen erklärte. Ein Sandschwimmer, der bei Temperaturen unterhalb von 280 Grad Kelvin dafür sorgte, dass das Wasser sich in Taschen porösen Gesteins unter der Oberfläche sammelte. Diese Wasserdiebe starben bei jeder Gewürzeruption zu Millionen. Und schon ein Temperaturumschwung von 5 Grad konnte sie töten. Die wenigen Überlebenden fielen in einen scheintodähnlichen Tiefschlaf, um 6 Jahre später daraus als 3 Meter lange Sandwürmer hervorzugehen. Von diesen entgingen nur wenige ihren größeren Brüdern, um selbst zur Größe eines Scheihulut heranzuwachsen. Dass Wasser für die Scheihuluts giftig ist, wussten die Fremen bereits, seit sie die seltenen, im Wachstum zurückgebliebenen und selten größer als 9 Meter langen Würmer ertränkten, um aus ihnen das zu produzieren, was sie das Wasser des Lebens nannten. Nun hatte sich der Kreis geschlossen. Aus dem kleinen Bringer wurde sowohl die Vorgewürzmasse als auch der Scheihulut. Der Scheihulut wiederum verstreute das Gewürz, von dem sich die mikroskopisch kleinen Kreaturen, die man als Sandplankton bezeichnete, ernährten. Das Sandplankton, die Nahrung des Scheihulut, wiederum wuchs zum kleinen Bringer heran. Kainz und seine Leute wandten sich fortan einer neuen Aufgabe zu, der Mikroökologie. Zuerst das Klima. Die sandige Oberfläche von Arrakis erreichte oft Temperaturen von 344 bis 350 Grad Kelvin. 30 Zentimeter unter dem Boden mochte es 55 Grad, 30 Zentimeter darüber 25 Grad kühler sein. Zweige oder dichte Schatten waren in der Lage, den Boden um weitere 18 Grad abzukühlen. Dann die Nährstoffe. Der Sand von Arrakis ist hauptsächlich ein Produkt der Ausscheidung der Würmer. Der Staub, das wirklich allgegenwärtige Problem auf dieser Welt, wird von der beständigen Oberflächenerosion hervorgerufen. Auf den Abwindseiten der Dünen findet man grobe Körner, während die dem Wind zugeneigten glatt und weich sind. Ältere Dünen sind gelb, aufgrund von Oxidation, während junge in der Regel die Farbe der Felsen besitzen, aus denen sie hervorgegangen sind. Grau. Abwindseiten älterer Dünen wurden zu ersten Anpflanzfeldern. Die Fremen versuchten zunächst, Flächen durch Mangelgräser mit feinen Wimpernhärchen zu verbinden, aus denen Matten entstanden. Des Weiteren beraubten sie den Wind seiner Hauptwaffe, der weitertreibenden großen Körner. Fern von den Beobachtern der Harkonnen im fernen Süden legte man anpassungsfähige Zonen an. Die ersten mutierten Mangelgräser wurden entlang der abwindigen Dünenseiten, die auf dem Pfad der vorherrschend von Westen kommenden Dünen lagen, angepflanzt. Nachdem die Abwindseite verankert war, wuchs die Aufwindseite höher und höher und zwang so das Gras, mit ihr Schritt zu halten. Gewaltige Siffs, lange Dünen mit gewundenen Kämmen, kamen auf diese Art zustande. Manche davon wurden bis zu 1500 Meter hoch. Erreichten diese Barrieredünen eine bestimmte Breite, wurden ihre Windseiten mit zäherem Schwertgras bepflanzt. Jede Düne, die etwa 6-mal so dick war wie ihre bepflanzte Fläche, galt als verankert, festgemacht. Dann setzte man die längwurzeligen und vergänglicheren Gewächse ein – Gänsefuß, Fuchsschwanz und Steppenhexe, dann Besenginster, Lupine, Eukalyptus aus den nördlichen Regionen von Kaladan und Zwergentamariske, Uferpinien. Und auch die Wüste begann zu blühen. Candelilla, Saguaro und Bisnaga, der Fasskaktus. Dort, wo es wuchs, führte man Kamelbeifuß, Zwiebelgras, Gobi, Federgras, wilde Alfalfa, Eselsbusch, Sandeisenkraut, Primeln, Zornkraut, Rauchbäume und den Kreosotebusch ein. Und anschließend ging man zum tierischen Leben über. Man setzte unterirdisch lebende Geschöpfe aus, die den Boden öffneten und ihm Sauerstoff zuführten. Wüstenfüchse, Kängurumäuse, Wüstenhasen, Sandschildkröten und die nötigen Raubtiere, um zu verhindern, dass sie sich zu stark ausbreiteten. Wüstenfalken, Zwergeulen, Adler und Wüsteneulen. Dazu kamen die Insekten, um die Nischen zu füllen, in die anderen Tiere nicht einsickern konnten. Skorpione, Tausendfüßler, Spinnen, Wespen, Würmer, Fliegen und die Wüstenfledermaus, die ihrerseits auf die Insekten angesetzt war. Danach kam der alles entscheidende Versuch. Dattelpalmen, Baumwollpflanzen, Melonen, Kaffee und Kräuter. Insgesamt mehr als 200 ausgewählte Gewächstypen, die man vorher getestet und angepasst hatte. Was der ökologische Laie nicht weiß, sagte Kainz, ist, dass ein ökologisches System ein System ist. Ein System, das durch ständigen Stabilitätsfluss aufrechterhalten wird und nicht funktionieren kann, wenn man auch nur die kleinsten Fakten unberücksichtigt lässt. Ein System beinhaltet eine Ordnung, die in eine bestimmte Richtung fließt. Unterbricht man diesen Fluss, bricht es zusammen. Der Laie wird diesen Zusammenbruch erst dann wahrnehmen, wenn es bereits zu spät ist. Darum ist die höchste Funktion der Ökologie das Verstehen von Konsequenzen. Und hatte man jetzt ein System eingeführt?